Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Das Backhaus, den Göttinger Biobäckern. Für mehr Infos folgen Sie uns auf Facebook/Das Backhaus und Facebook/Das Biohaus.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Sie kommt aus dem sozialen Bereich und möchte diesen umkrempeln. Nicht nur an der Schule, an der sie als Sozialpädagogin arbeitet, sondern gleich auf Landkreisebene. Nina Lauterbach bezeichnet sich selbst als Späteinsteigerin, wenn es um die Politik geht. Jetzt möchte sie aber aufs Ganze gehen und kandidiert für die Linke als Landrätin im Kreis Göttingen. Benita Heukamp hat sich vorab mit Lauterbach getroffen und über deren Ideen gesprochen.
Stellen Sie sich doch gerne zum Anfang einmal kurz vor.
Ja, mein Name ist Nina Lauterbach, ich bin 52 Jahre alt, arbeite als Schulsozialarbeiterin an einer Grundschule hier in Göttingen. Das mache ich jetzt seit 5 Jahren. Vorher war ich im Jobcenter vom Landkreis Göttingen. Ich habe auch in der Erwachsenen- und Jugendbildung gearbeitet, habe das Jobcenter 1 Jahr lang auch mal geleitet, kommissarisch, als Stellvertretung. Genau.
Das heißt, Sie wohnen schon länger im Landkreis?
Genau, also ich wohne seit 1995 in Göttingen, habe hier also studiert, bin zum Studieren hierher gekommen, komme ursprünglich aus Wiesbaden, bin da groß geworden in Hessen und bin dann hier hängen geblieben und bin dann im Jahr 2013 bin ich dann in die Gemeinde Gleichen verzogen, in ein ganz kleines Dorf am Rand von Gleichen.
Und was gefällt Ihnen im Landkreis und auch speziell in Gleichen ganz besonders?
Mir gefällt das Zusammengehörigkeitsgefühl. Also es ist was anderes. Ich habe vorher in Geismar gewohnt, in einem größeren Wohnblock da. Und da ist es doch anonymer. Und ich finde es jetzt sehr schön, gerade wenn man ein Kind großzieht. Ich bin ja auch alleinerziehend. Und da war es für mich ganz toll zu wissen, dass die Dorfgemeinschaft irgendwie mit auf mein Kind aufpasste. Also wenn ich gerade nicht wusste, wo es war, Nachbarn angerufen, hast du meine Tochter gesehen? Ja, die spielt gerade unten am Bach. Und das gibt ein unglaubliches Gefühl von Sicherheit. Ich fand es auch damals sehr schön, dass da noch die im Nachbardorf die Schule war, die kleine Dorfschule und so weiter und so fort. Und da habe ich mich sehr drin verliebt und ich möchte auch in keiner Stadt mehr wohnen, muss ich zugeben.
Sie kandidieren jetzt ja für die Linke als Landrätin. Wie sah denn bisher so das politische Engagement von Ihnen aus?
Das politische Engagement war eigentlich sehr im Hintergrund die ganze Zeit. Ich komme aus einer SPD-Familie grundsätzlich erstmal und habe mich dadurch mit meinem Vater sehr viel darüber ausgetauscht. Bin dann erst vor 2,5 Jahren in die Linke eingetreten, weil ich da meine Interessen und meine politische Meinung mehr vertreten gesehen habe. War aber natürlich durch die Erziehung meiner Tochter, Arbeit, Berufstätigkeit, meine 85-jährige Mutter wohnt noch bei mir im Haus, also hatte ich sehr, sehr viel zu tun. Jetzt hat meine Tochter ein Alter, wo sie, ich sag mal, flügge wird, sehr viel alleine machen kann. Und da habe ich jetzt gesagt, jetzt kannst du mehr einsteigen, darum bin ich so ein bisschen ein Spätzünder.
Und dann wollen Sie direkt Landrätin werden. Was war so die Motivation, direkt sich quasi diesen Posten schnappen zu wollen?
Also ich möchte gerne Landrätin werden, weil ich durch meinen Job als Schulsozialarbeiterin halt wirklich sehe, wo es hängt. Ich komme mit sehr vielen Familien zusammen, sehe, wenn jemand eine politische Entscheidung in der kommunalen Ebene trifft, was da mit den Familien passiert. Und da habe ich mir gedacht, das muss anders werden. Ich finde auch, ich möchte gerne, dass die Verwaltung zwar auch verwaltet, aber auch mehr gestaltet. Und das fehlt mir so ein bisschen. Und zwar im Sinne der Bürger gestaltet. Also ich habe manchmal das Gefühl, die kocht so ein bisschen im eigenen Saft. Darum denke ich auch, so jemand wie ich, der jetzt gar nicht so viel Verwaltungserfahrung hat. Zwar war ich mal in der Verwaltung eben, habe auch mal dieses Jobcenter geleitet. Aber ich komme halt so ein bisschen auch direkt aus der Gesellschaft. Und ich glaube, dass ich dadurch sehr viele Perspektiven mitbringen kann, die gar nicht so bekannt waren. Und da habe ich mir gedacht, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Kind groß genug, mehr Zeit, dass ich jetzt denke, so ein Amt wäre was Tolles, um für den Landkreis Göttingen was Gutes zu tun.
Im Kreistag sitzen Sie jetzt ja selber auch noch nicht. Sehen Sie das da genauso, dass Sie quasi gerade deshalb vielleicht andere Perspektiven reinbringen, die für dieses Amt gut geeignet sind?
Ja, ich glaube das schon. Ich möchte ja auch in den Kreistag. Ich bewerbe mich ja da auch für. Ich möchte einfach, dass Jugend, dass der demografische Wandel, die Einsamkeit älterer Menschen auf dem Land, die ich erlebe, dass die mehr gesehen wird. Und ich finde, das Oberzentrum Göttingen wird immer eben sehr ins Zentrum gestellt. Und ich finde, dass die kleineren Städte, Osterode und so, manchmal ein bisschen, ich sage nicht vergessen, aber stiefmütterlicher behandelt werden und das möchte ich einfach gerne ändern.
Sie bringen ja auch quasi die Perspektive, ich sag mal, von außen mit, wenn man jetzt Göttingen als Zentrum sieht, genau. Da Sie eben im Landkreis, in der Gemeinde Gleichen leben. Was sind denn da so die größten Punkte oder Missstände, die Sie sehen, gerade für die außerhalb gelegenen Ortsteile oder also die anderen Orte im Landkreis?
Hauptsächlich großes Problem ist die Mobilität. Also ohne Auto ist man, wenn man aus dem Dorf kommt, im Grunde aufgeschmissen. Bei uns fährt der Bus in meinem Dorf, ich glaube, 4-mal am Tag. Das heißt, hat meine Mutter einen Arzttermin, der außerhalb dieser Zeiten liegt. In Göttingen kommt sie nicht hin. Das heißt, ich muss sie fahren. Das ist ein Riesenproblem. Und ich glaube, das unterstützt auch die Einsamkeit. Und es ist auch perspektivisch für Jugendliche, auf dem Dorf zu wohnen, solange sie kein Auto haben. Ärmere Leute können sich vielleicht nicht 4 Familienautos oder 2 oder 3 leisten. Die sind abhängig, die sind im Grunde gefangen in diesem Dorf, müssen immer genau darauf achten, wann kann ich wohin. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und natürlich auch kleine und mittelständische Betriebe. Ich finde, es müsste viel mehr darauf geachtet werden, wenn was ausgeschrieben wird, dass regionale Betriebe in den Vordergrund gerückt werden und nicht von irgendwoher das dann übernommen wird und die Leute von uns hier nichts von dem Kuchen abbekommen.
Nochmal kurz zur Mobilität. Was wären dann da Ansätze, die Sie verfolgen würden, um die gerade in den ländlichen Gebieten zu erhöhen?
Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass natürlich ein Bus für 64 Personen alle 10 Minuten fahren muss von einem Dorf aus. Aber man könnte ja natürlich Kleinbusse, das gibt es ja auch schon in anderen Landkreisen, Kleinbusse einsetzen. Es gibt sogar so eine Art Abruftaxi, wo dann geguckt wird. Man kann einen Tag vorher sagen, ich muss dann und dann da und da hin. Dann werden ein paar Leute zusammengesammelt, dann werden die abgefahren und zusammen hingebracht. Würde zumindest, wenn ich mir jetzt überlege, aus meinem Dorf nach Göttingen zu kommen, dauert über 1 Stunde, weil wir erst noch über einen anderen Teil vom Landkreis fahren, über Friedland, und dann kommen wir irgendwann mal in Göttingen an. Und das einfach, dass das gebündelt wird, direkt angefahren wird, was ich mir natürlich wünschen würde, vorstellen würde, es muss kostengünstiger werden, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Es ist einfach zu teuer für Leute, die jetzt keine Schülerkarte haben oder so. Das könnte ich mir vorstellen. Also kleine Strukturen bilden, nicht die großen Busse, kleine Strukturen, die dann eben nach Bedarf fahren.
Wären dann auch so Konzepte denkbar wie in der Stadt Northeim, da gibt es dieses Bürgerfahren Bürger, dass man das quasi auch auf ehrenamtlicher Basis macht. Wäre sowas auch ein Konzept, dass man das
auf der Basis macht? Ja, das gibt es in der Gemeinde Gleichen schon. Das ist die ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe, die hatte ich auch eine Zeit lang koordiniert. Also ich kenne dieses Konzept auch. Problematisch daran finde ich, dann muss der Landkreis und die Landrätin oder der Landrat das aber auch wirklich als Ehrenamt unterstützen. Also es kann da nicht sein, dass man dann zwischen dem Fahrenden und dem Gefahrenen abstimmt, kannst du mir wenigstens ein bisschen Benzingeld geben? Dann heißt es, na, ich habe aber gar nicht viel Geld. Dann sagt er, gut, dann fahre ich dich so. Das ist dann alles sehr, sehr nachbarschaftlich und ich finde das absolut ehrenwert. Aber ich finde zumindest, es muss gestärkt werden und es muss auch mitfinanziert werden. Auch Ehrenamt, wir können uns nicht immer darauf verlassen, dass alle Leute lieb und kostenlos alles übernehmen, was die Kommune oder der Staat meint, nicht hinzubekommen.
Das heißt, der erste Ansatzpunkt wäre erstmal zu sagen, der Landkreis sollte da quasi in die Pflicht genommen werden und nachbessern.
Genau, in irgendeiner Form, wenn es nicht geht, dass wir das selbst alles finanzieren, zumindest den Ehrenamtlichen sagen, okay, dann übernehmen wir eine Kilometerpauschale oder wir übernehmen dann die Benzinkosten, damit das wirklich dann auch fair und gerecht zugeht und nicht nur immer auf Goodwill der einzelnen Leute ist. Die werden auch älter, bei uns war das dann so, die dann fuhren, dann konnten die nicht mehr, dann rückte nichts nach, weil keine jungen Leute auf dem Dorf wohnen. Das ist sehr unsicher, diese Struktur. Die Struktur muss sicherer werden, weil es immer mehr ältere Menschen geben wird.
Dann haben Sie auch noch als Schwerpunkt vor allem den sozialen Bereich. Das ist ja so ein bisschen Ihr Steckenpferd, vor allem durch die berufliche Ausrichtung, aber auch durch viel ehrenamtliche Tätigkeit, der Sie nachgehen. Wo begegnen Ihnen dann da persönlich und auch im Kontakt mit den Menschen so die größten Stellschrauben im sozialen Bereich, wo man als Landrätin oder als Landkreis ansetzen müsste?
Also ich fände es ganz wichtig, eine Unterstützung erstmal herzustellen für die Förderung, die es gibt. Es gibt ganz viele Leute, gerade in dem Bereich jetzt auch, wo ich arbeite an der Schule, die verstehen Anträge nicht. Das heißt, die wissen erstmal nicht, was sie beantragen können für sich und ihre Kinder. Und wenn sie es wissen, dann kriegen sie 5 Seiten mit und haben keine Ahnung, was sie da wie ausfüllen müssen. Es dauert dann sehr lange, bis sie die Sachen bekommen. Ich finde, das muss alles bürokratisch abgebaut werden. Das muss beschleunigt werden. Das wäre mir ganz wichtig als Landrätin, dass wir da in die Bürokratiebeschleunigung reinkriegen in den sozialen Bereichen. Auch sonst, aber da besonders. Und auch da, es muss mehr auf Jugendliche eingegangen werden. Ich finde immer schön, wenn wir Erwachsene, ich mit 52, mir überlege, Mensch, ich glaube, das fänden jetzt 16-Jährige toll. Finden die vielleicht gar nicht. Und dann wundern wir uns, warum kommen die nicht in die Politik? Warum haben wir immer nur ganz bestimmte Kreise von Jugendlichen in den Jugendparlamenten und so weiter? Und ich glaube wirklich, wir müssten Jugendliche einfach direkt in den Schulen zum Beispiel ansprechen und fragen, was sind wirklich eure Bedarfe, wo hängt es bei euch, was ist das, was wir für euch tun können. Und da gibt es bestimmt auch über Ehrenamtliche, über Vereine oder eben auch wieder vielleicht dann auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und dafür die Jugendlichen was tun. Es gab mal ein ganz tolles Projekt, da wollten Jugendliche einen Skaterpark bauen. So, das haben die ja noch irgendwann hingekriegt, weil sie sich um ganz, ganz viel selbst gekümmert haben. Der Landkreis hat dann unterstützt, aber das hat auch 4 Jahre gedauert. Als sie das durch hatten, waren sie gar nicht mehr diejenigen, die das nutzen konnten, weil dann waren sie im Grunde selbst schon wieder zu alt. Das kann nicht sein.
Im Bereich der Jugend gibt es da noch weitere Punkte, wo Sie sagen, da muss man auch vielleicht außerhalb von Göttingen in den umliegenden Bereichen noch mal ein bisschen zum Beispiel für Freizeitangebote nachholen?
Genau, da auch. Also wieder die Vereine ins Boot holen, aber auch wieder nach dem Willen der Jugendlichen. Was brauchen sie? Wir sagen immer, sie sitzen zu viel am Handy, wenn das aber gerade das ist, was für sie am wichtigsten ist. Es gibt Gruppen, die sich zusammensetzen mit den Handys, dann zusammen drauf gucken, zusammen auf die Tablets gucken, gemeinsam irgendwie. Ich hatte jetzt einmal ein Projekt aus Ostfriesland gesehen, wo Filmeabende, da saßen die mit Netflix, mit 6 von diesen iPads und haben alle gleichzeitig denselben Film geguckt und haben dann danach darüber diskutiert. Das heißt, die kamen wieder in die Diskussion. Solche Sachen machen, weil durch diese ganzen Social Media glaube ich, dass die auch sehr im Grunde vereinsamen, weil sie nicht mehr lernen, richtig in Kontakt zu gehen. Da könnte man gucken, ist das was für die Jugendlichen? Und sonst Vereine stärken, ist ganz, ganz wichtig, auch im ländlichen Bereich. Und mir liegen natürlich die Schulen sehr am Herzen. Ich komme aus einer Schule, ich weiß, wie Schulen in Göttingen und im Landkreis aussehen. Da muss Geld in die Hand genommen werden. Wir können es uns nicht leisten, nicht zu investieren. Keine Chance.
In welchen Bereichen sehen Sie da den größten Investitionsbedarf?
Also ich sehe erstmal in den Schulgebäuden an sich einen ganz hohen Investitionsbedarf. Ich sehe in der Schulsozialarbeit einen ganz hohen Investitionsbedarf. Wir haben keine Obergrenze, wie viele Schüler ein Schulsozialarbeiter betreuen darf. Und wenn man dann wirklich die großen Gesamtschulen sieht, die haben dann 1 bis 2 Schulsozialarbeiter und 1200 Schüler. Da kann man nicht viel machen. Da fallen immer wieder Kinder hinten runter. Dann haben wir die Kinder und Jugendlichen, die dann am Ende keine Ausbildung haben, die uns irgendwie dann auch durchs Raster fallen, die dann plötzlich weg sind. Und das darf nicht sein, weil ich glaube, jeder Jugendliche hat verdient, dass man ihn fördert. Und ich glaube, die meisten Jugendlichen wollen auch für ihr Leben was erreichen und da müssen wir sie unterstützen.
Sie haben ja auch auf Ihrer Website geschrieben, dass Sie faire Chancen für alle Kinder und Jugendlichen möchten, unabhängig vom Elternhaus. Wie kann man da am besten ansetzen?
Ich glaube wirklich, also Schulsozialarbeit ist da ein ganz großer Schlüssel, dass man von Anfang an die Kinder begleitet. Ich selbst bin ja auch in einer Grundschule und merke, wie wichtig das ist, wenn man da schon anfängt. Aber das fängt auch wirklich schon in den Kitas an. Also ich finde, die Kita muss kostenfrei sein. Es muss kostenfreies Mittagessen für alle geben. Ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Es muss einen Austausch zwischen Kitas und Schulen geben, also Kita, Grundschule, Grundschule, weiterführende Schule. In dem Sinne, dass man weiß, wenn man so ein Kind betreut hat, wenn ich das weitergebe zum Beispiel, müsste ich in irgendeiner Form die Möglichkeit haben, jetzt unter datenschutzrechtlichen Sachen natürlich, aber Möglichkeit haben, das mitzuteilen und sagen, dieses Kind braucht Hilfe oder in Absprache mit dem Elternhaus. Darf ich schon mal sagen, Ihr Kind braucht weiterführende Hilfe? Weil es ist ja wirklich so, Eltern, die zu Hause Deutsch sprechen und einen bestimmten Bildungsgrad haben, die Kinder werden unterstützt, da wird gelesen. Das fehlt Kindern, wo die Eltern vielleicht nicht so gut Deutsch sprechen oder einfach ein Bildungsniveau haben, wo es schwierig ist. Und da müssen wir rein.
Der Kreistag hat jetzt in der Sitzung im Juni eine strategische Ausrichtung für das Jahr 2027 formuliert, wo dann die Grundlagen für die Haushaltsplanung quasi festgelegt werden. Das heißt, dass Handlungsschwerpunkte gesetzt werden.
Ja.
Da wäre jetzt die Frage, ob Ihnen das quasi weit genug geht, weil das jetzt so die Grundlage wäre, mit der Sie dann arbeiten müssten.
Ja, also ich finde immer, das ist wieder alles sehr schön formuliert, aber natürlich nichts Konkretes, also wenn ich mir das hier so angucke. Ne?
Genau, also es ist jetzt erstmal auch nur, damit es dann, glaube ich, an die Ausschüsse geht, die erstellen dann Konzepte und sagen dann, wie viel Geld sie dafür brauchen, damit das dann im Haushalt geplant wird. Das heißt, so konkret umgesetzt ist davon noch gar nichts,
Es
sind halt Ideen.
Und das finde ich immer so ein bisschen schwierig, so oft sagen, natürlich kann ich mit solchen Sachen im Grundsatz erstmal mitgehen, also Bereitstellung niedrigschwelligen therapeutischen Angebots für junge Menschen ist ja sehr schön, aber wir wissen auch gleichzeitig, dass vor nicht allzu langer Zeit Kliniken geschlossen haben für junge Menschen. Also da beißt sich dann so ein bisschen, ich finde die Ideen, wenn ich hier so drüber gucke, sehr, sehr gut, aber wie werden sie jetzt umgesetzt und was beschließt man im Kreistag? Und da würde ich jetzt gerne dabei sitzen und mitbeschließen, um die konkreten Maßnahmen eben ergreifen zu können.
Ja.
Und am Ende auch gegebenenfalls als Landrätin darüber mit den Experten, die ich dann in der Verwaltung habe, darüber zu entscheiden, was geht und was geht nicht.
Hier ist es tatsächlich auch so, dass ein Schwerpunkt tatsächlich im Bereich Finanzen, aber auch viel im Bereich Arbeit, Soziales und Bildung dann geplant zumindest. Und dann halt noch so ein bisschen Umwelt und Energie.
Umwelt ist auch ein Thema, was wir auch wieder auch für das soziale Zusammenleben und für Kinder und Jugendliche natürlich ganz, ganz groß in den Fokus stellen müssen. Wir müssen auch Forderungen aufnehmen für Photovoltaikanlagen, für Wärmepumpen. Wir sehen jetzt, der Sommer war warm, war sehr warm und das wird uns jetzt immer wieder begleiten. Und das ist nicht einfach nur Wetter, das ist eine klimatische, dramatische klimatische Veränderung und das wird immer weitergehen und der Herausforderung müssen wir uns stellen. Die Kommunen brauchen mehr Geld und als Landrätin würde ich auch gerne dafür sorgen. Ich weiß, dass viele Sachen, die mit Steuermitteln zu tun haben, natürlich eher von Bund und Land entschieden werden. Aber ich würde mein Möglichstes als Landrätin tun, dass wir mehr Gelder bekommen für Dinge, die unglaublich wichtig sind.
Ein kontroverses Thema ist ja Windkraft und mit dem Teilplan Windenergie, der hier gerade auch im Landkreis am Laufen ist. Wie stehen Sie dazu?
Also ich muss sagen, ich mag Windräder. Ich finde sie grazil, ich finde sie unglaublich schön. Ich habe in meinem Urlaubsort auch nie ein Problem damit, wenn da eins steht. Ich mag selbst das Geräusch. Ganz persönliche Meinung. Ich kann aber Menschen sehr gut verstehen, die sagen, wenn es also ständig dieses Geräusch gibt, direkt vor meiner Wohnungstür, finde ich das nicht schön. Und ich habe da auch ein bisschen Angst vor, weil ich nicht genau weiß, was damit ist. Was mich stört, ist, dass die Leute nicht mitgenommen werden. Also wenn ich solche Kritik höre, dann muss ich die ernst nehmen. Und dann muss ich sagen, okay, die Leute, denen ich jetzt 10 Windräder vor die Nase setzen möchte, finden das jetzt nicht gut. Und dann gehört es für mich, erstmal in die Ortsräte und in die Gemeinderäte die Leute einzuladen, immer wieder aufzuklären, immer wieder sagen auch, welche Alternativen, was möchtet ihr denn? Wäre es, also jetzt mal ganz übertrieben, vielleicht auch wäre es schöner, wenn ich euch jetzt ein Atomkraftwerk hier vors Haus setze. Mhm. Weil da sagen die Leute immer, die sollen gebaut werden, aber keiner will sie haben. Aber die müssten ja auch irgendwo hin. Und dann versuchen, Vor- und Nachteile des Ganzen zu erklären und den Leuten vielleicht näher zu bringen, warum es vielleicht doch eine sinnvolle Entscheidung ist, eine Energieform zu wählen, die eigentlich immer da ist, die von niemandem uns weggenommen werden kann, wie andere Energiequellen, wo wir gerade merken, da wird es sehr eng. Das ist eben Sonne und Wind, das ist immer in irgendeiner Form da. Und natürlich ist es so, auf die Bürger hören, mit ihnen in den Dialog gehen, letztendlich dann aber auch mit allen Expertisen, mit Fachleuten, dann letztendlich das Richtige entscheiden und dazu dann auch irgendwann stehen und sagen, jetzt ist es soweit, aber gar nicht mit den Leuten zu sprechen und zu sagen, gut, da ist zwar Widerstand, auch in den Gemeinderäten, aber wir machen das jetzt mal, finde ich sehr gefährlich und führt möglicherweise zu einer politischen anderen Ausrichtung, die wir alle vielleicht gar nicht möchten.
Wobei da wahrscheinlich auch immer schwierig ist, einen guten Kompromiss zu finden, gerade wenn es dann Vorgaben vom Land gibt und das Land zum Beispiel ein Gesetz verabschiedet hat, wo es heißt, ein bestimmter Anteil der Flächen im Landkreis muss für Windkraft ausgewiesen werden. Da muss man natürlich irgendwie Flächen finden, aber das heißt, dann muss man an der Stelle in den Dialog gehen mit den Leuten, welche Flächen es jetzt tatsächlich sind, wahrscheinlich eher.
Das meine
also wenn man es nicht ganz umgehen kann, dass Windkraftanlagen gebaut werden.
Und das ist schon in der Planung, finde ich. Also es wurde ja geplant und dann wurden die Leute darauf hingewiesen, hallo, wir haben jetzt übrigens geplant, wir bauen das bei euch dahin. Und dann ist natürlich der Widerstand viel größer, als wenn man die Leute in den Prozess mit reinnimmt. Also sagt, wir sind jetzt in der Planung und es sind die und die Bereiche. Wir gucken gerade, welcher ist der beste Bereich. Dann zu erklären, warum ist Windkraft gut? So, dann anhören, was finden die an Windkraft schlecht? Und ich glaube, so muss man das aufbauen. Es ist dann sehr intensiv. Ich glaube nicht, dass es unbedingt länger dauern muss, wenn man dann schnell mit den Menschen spricht und oft in den Dialog geht. Aber das ist wichtig. Die Leute fühlen sich, und das merke ich gerade auch auf dem Land, sie hat mich ja vorhin gefragt, was da Schwierigkeiten sind, die fühlen sich nicht mitgenommen. Da kommt dann irgendeine Vorgabe, die lesen sie dann oder hören sie im Stadtradio oder lesen sie irgendwo und denken sich, wo kommt denn das denn schon wieder her? Wer hat das beschlossen? Ich bin Bürger und keiner hört mich. Und darum haben wir eine große Politikverdrossenheit.
Wenn Sie jetzt mit Bürgern ins Gespräch kommen, was sind da sonst noch so große Themen, wo die sich abgehängt fühlen? Ob das jetzt in der Stadt oder auf dem Land ist?
Ja, es sind Arztbesuche, das ist ein ganz großes Thema. Es waren jetzt bei uns in Gleichen, die Schließung der Bremker Schule war sehr lange ein ganz, ganz großes Thema für die Leute, die da wohnen. Aber es geht immer hauptsächlich um die sozialen Bereiche. Wenn man mehr kleine und mittelständische Unternehmen hat, da ist auch wieder der Bürokratieabbau ein ganz großes Thema. Wenn ich dann höre, dass man also ungefähr als Kleinunternehmer mit 3-4 Angestellten damit rechnen muss, für irgendeinen Förderantrag ungefähr 30 bis 40 Stunden zu brauchen, das geht nicht. Die Leute entschließen sich dann eher, dann lassen wir die Gelder liegen. Dann wird erzählt, naja, wir hatten ja ein Förderprogramm, das hat ja keiner abgerufen, das finde ich auch immer sehr schön. Aber die Hürden werden so hochgesetzt, dass die Leute teilweise daran verzweifeln und sagen, die Zeit habe ich nicht, ich habe nicht 40 Stunden nebenbei, wo ich meinen Betrieb noch führe und alle anderen Vorgaben erfüllen muss, so einen Antrag zu stellen. Das finde ich sehr, sehr schade. Da geht es vor allem auch um das Einstellen zum Beispiel ausländischer Mitbürger. Die einzustellen ist eine Wahnsinnshürde mit unglaublich vielen zusätzlichen bürokratischen Anfragen und was weiß ich. Und das höre ich auch sehr oft, dass das sehr schwierig ist.
Ist man wieder beim Bürokratieabbau.
Immer wieder, ja. Es dreht sich so ein bisschen immer um sich selbst. Genau, aber klar, ist wichtig.
Ja. Sie wären dann ja quasi die Chefin der Verwaltung vom Landkreis. Was würden Sie denn jetzt nach dem Aufruhr so in den letzten Monaten, eigentlich seit Beginn des Jahres, wie würden Sie daran gehen, damit gerade die Mitarbeitenden, aber auch die Bürger mehr Vertrauen und Sicherheitsgefühl in Bezug auf die Verwaltung haben?
Ja. Also ich glaube, die Verwaltung muss zu sich finden. Das heißt, so mein erster Ansatz wäre wahrscheinlich erstmal, einen Ist-Stand zu erheben. Also warum gibt es da auch jetzt innerhalb der Verwaltung in sich schon so große Misstrauen, so große Probleme? Wie kann man das auflösen? Also ich glaube, man muss erstmal wieder zu einem normalen Arbeitsverhältnis kommen. Und das heißt, ich bin jemand, ich kann als Landrätin nicht jeden Bereich kennen. Also ich kenne mich in Bauen- und Denkmalschutz. Dafür gibt es ja dann Menschen, die man einstellt, die das können und mir dann Sachen weitergeben. Darauf muss ich aber auch vertrauen. Und den Anspruch, glaube ich, zu haben, als Chefin einer Verwaltung jedes Detail von jedem Gesetz, von jeder Verordnung zu kennen, ist schwierig und hemmt sehr viel. Das heißt, ich würde versuchen, erstmal alle, die jetzt in dieser Führungsriege sitzen, zu mir zu holen und sagen, wo stehen wir, was sind eure Probleme, warum hakt es, wie können wir das auflösen? Also ich glaube, das muss intern gelöst werden. Dann müssen wir aber sehr schnell natürlich dazu kommen, dass auch die Bürger merken, es tut sich was. Und da sind wir wieder bei, es müssen Vorgänge beschleunigt werden. Und genau, also ich habe gerade jetzt gehört, also dass zum Beispiel im Bauamt Anträge für ein Carport da also 2 Jahre dauern, dann kriegt man die Antwort links hinten, haben sie die Unterschrift vergessen. Das ist natürlich für den Bürger sehr, sehr unbefriedigend. Ne? Da müsste man gucken, woran liegt's? Sind die Mitarbeiter überlastet? Warum sind die überlastet? Und da dann dran arbeiten, dass alle sich wieder wohlfühlen, gesehen fühlen und dass man auch Wertschätzung einfach gegenüber der Arbeit der hart arbeitenden Leute, ich habe ja nur selbst mal da gearbeitet, im Landkreis, dass man die wertschätzt. Als Chef, das ist ganz, ganz wichtig als Chefin.
Wie würden Sie dann so Ihre Politik und vielleicht auch Ihre Führung so in drei Schlagworten?
Also ich würde sagen wertschätzend, ich würde sagen engagiert und ich würde sagen, mein Führungsstil ist auch herausfordernd.
Dann gibt es ja auch noch so ein anderes Thema, was gerade im Landkreis immer wieder hochkommt. Sie selber schwimmen ja ganz gerne und dieser mobile Schwimmcontainer ist ja auch immer wieder Thema.
Ja, Adlepsen war ja so, ne, am Anfang, genau. Und ja, ich finde es schade, dass es immer wieder in der Diskussion steht. Ich finde es unglaublich wichtig. Ich habe selbst gerade wieder einen Rettungsschwimmschein gemacht. In meiner Schule gehe ich mit den Kindern schwimmen, erlebe, wie viele Kinder da nicht schwimmen können oder nur schlecht. Wir müssen dafür sorgen, dass jedes Kind schwimmen kann.
Das heißt, Sie stehen hinter einer Lösung von einem mobilen Schwimmcontainer oder braucht es andere Konzepte?
Also ich würde sagen, als Übergang mobiler Schwimmcontainer, weil das ist halt sehr einfach, in Anführungsstrichen zu machen, dass da jeder kann. Ich finde es ganz toll, dass der ASC jetzt selbst noch eine Schwimmhalle da in Rossdorf baut, finde ich ganz, ganz toll. Aber auch da müssen wir langfristig einfach denken, in wie kriegen wir jedes Kind dazu, dass es schwimmen kann. Es muss nicht in jedem Dorf ein Schwimmbad geben, aber es muss die Möglichkeit geben, da wo die Schwimmorte sind, hinzukommen. Mobilität, schon sind wir wieder dabei, genau. Es hängt ja alles ganz, ganz eng zusammen. Und vielleicht auch gucken, wie viel Entfernung geben wir. Und da müssten vielleicht wieder die Schwimmbäder, die auch geschlossen wurden, mussten da wieder hin. Aber Kinder müssen schwimmen lernen. Es sind viel zu viele Badeunfälle jetzt auch in diesem Jahr wieder passiert.
Das heißt, das ist dann auch ein Bereich, wo gerne investiert werden darf, quasi.
Sport, Schwimmen, ja. Weil das auch wieder auch für Jugendliche natürlich toll ist, wenn sie da eine Anlaufstelle haben, wo sie hingehen können. Genau.
Der Landkreis als Wirtschaftsstandort, Sie haben es vorhin schon mal anklingen lassen, dass bei Ausschreibungen zum Beispiel auch lokale, regionale Unternehmen mitbedacht werden sollten. Ja. Was bräuchte es noch so für den Standort Landkreis Göttingen?
Ich glaube, es braucht sehr viel Anregungen. Ich war jetzt in Osterode bei einer Podiumsdiskussion und da machen sich die Leute große Sorgen, dass die Schüler, als sie gefragt wurden, wer möchte denn gerne hierbleiben, nach der Schule ging keine einzige Hand nach oben. Und das hat mich sehr erschreckt. Also ich verstehe ja, wenn junge Leute auch mal die Welt sehen wollen oder wer kommt danach wieder zurück, waren auch ganz vereinzelt. Und ich glaube, da muss man einfach dafür sorgen. Ich meine, wir haben ganz tolle BBSen zum Beispiel hier, die manchmal in Verruf geraten, verstehe ich gar nicht. Aber es ist natürlich auch schwierig. Ich glaube, wenn ich eine Malerausbildung jetzt hier mache und machen möchte, meine Schule wäre dann in Einbeck. Und das sind, glaube ich, ganz große Schwierigkeiten, die wir haben. Von daher würde ich sagen, wir müssen Arbeitskräfte halten, wir müssen Ausbildungskräfte halten oder von außen ranholen. Und wir müssen mehr in unsere ausländischen Mitbürger, in die Leute, die bei uns Asyl beantragt haben, die hierher gekommen sind, um sich hier ein Leben aufzubauen. Und die müssen wir setzen. Und da müssen wir den Wirtschaftsstandort mit stärken. Und das funktioniert, indem wir sie vernünftig ausbilden, indem wir ihnen helfen, die Sprache zu lernen und nicht die Sprachprogramme ihnen wegnehmen und sagen, sieh doch zu, wo du bleibst, das geht nicht. Und da sehe ich ganz großes Potenzial drin.
Müsste es dann auch wenn Sie es vorhin quasi mit der Zentralisierung auf die Stadt Göttingen kritisiert haben, in dem Bereich vielleicht doch machen mit den berufsbildenden Schulen, dass man, wenn man die Mobilität entsprechend auch verbessert, sagt, es ist für alle irgendwie aus den umliegenden Bereichen gut erreichbar? Oder?
Ja, man könnte ja zum Beispiel auch mehr zum Osterode stärken. Osterode hat eine dreizügige BBS mit ganz, ganz tollen Angeboten. Da müsste man einfach mal gucken, auch welche Schulstandorte stehen jetzt zum Beispiel leer. Wie viele Ausbildungsplätze gibt es da? Was ist da für ein Einzugsgebiet? Also ich könnte mir weniger die Zentralisierung als mehr zu sagen, wir sind ein Riesenlandkreis, wir sind der drittgrößte, glaube ich, in Niedersachsen oder so. Da ein bisschen gucken, wo verteilen wir das hin, dass jeder dann irgendwo hinkommt. Und wenn ich jetzt also sage, ich habe das aber alles zumindest in meinem Landkreis, dann habe ich ja schon mal sehr, sehr viel gewonnen, dass die Leute vielleicht auch sagen, gut, dann bleibe ich hier. Wenn ich bis nach Einbeck muss, dann ist ja der sinnvoll, dann ziehe ich vielleicht eher in die Ecke.
Jetzt aktuell ist die Linke ja nur mit einem Mandatsträger im Kreistag vertreten. Wie rechnen Sie sich denn dann so Ihre Chancen aus, gemessen so an den letzten Wahlergebnissen?
Ja, es ist ja das erste Mal, dass wir jetzt wieder antreten als Linke. Das andere ist ja die Gödi, das ist ja nochmal, wir haben uns ja getrennt. Ich hoffe einfach, dass unser Programm überzeugen kann. Also, dass wir mit dem Programm, dass wir die Mietbremse hier auf jeden Fall brauchen, dass nicht mehr die Investoren das bestimmen, sondern dass jeder hier auch gut und sicher wohnen kann, dass wir damit einfach punkten. Und in einer Studentenstadt und auch im Landkreis kriege ich sehr viel positives Feedback auf meine Auftritte. Und von daher hoffe ich, dass die Leute sehen, dass wir viel bewegen können.
Mit welchen Fraktionen können Sie sich dann eine Zusammenarbeit vorstellen?
Mit allen demokratischen Fraktionen. Ich kann mit jedem reden, ich kann wunderbar zusammenarbeiten. Die AfD fällt für mich da komplett raus, weil sie für mich keine demokratische Partei ist.
Wie sehen denn dann jetzt so die letzten Wochen des Wahlkampfs noch für Sie aus?
Oh, ich habe sehr, sehr viele Termine, wo ich jetzt überall noch hinsausen muss. Ich bin beim Obstacle Run dabei. Hatte mich, bevor ich überhaupt wusste, dass ich Landratskandidatin werde, da schon angemeldet. Und bin jetzt mal sehr gespannt. Das ist das erste Mal, dass ich das mache. Also das wird sehr lustig. Ich habe auch sehr viele ernste Termine noch. Werde noch durch den Landkreis reisen, werde an Wahlständen dabei sein und werde nochmal versuchen, richtig Gas zu geben, dass die Leute uns sehen und von unseren Ideen überzeugt sind. Genauso wie ich.
Das war ein Interview von Benita Heukamp. Sie hat mit Nina Lauterbach über ihre Kandidatur um das Landratsamt im Kreis Göttingen gesprochen. Sie tritt dabei für die Linke an. Insgesamt 7 Kandidierende finden sich dann am 13. September für Göttingen auf dem Stimmzettel. Neben Lauterbach treten Ulrike Witt für die SPD, Harm Adam für die CDU, Pippa Schneider für die Grünen, Till Jonas Hampe für Volt, Harald Wegener für die Wählergemeinschaft Landkreis Göttingen und Amtsinhaber Marcel Rietig zur Wahl an.